Das ist Alpha und Omega, der Podcast. Ich bin Juliane Eberwein. Schön, dass du da bist. Stell dir vor, du bist zu Hause. Du machst dir einen gemütlichen Abend und auf einmal wird dir schwarz vor Augen. Du bist bewusstlos und dein Herz hört auf zu schlagen. Dieses Horrorszenario hat Maria Lonsdorfer erlebt und überlebt. Aus einem einzigen Grund. Ihre Nachbarn haben sofort erste Hilfe geleistet. Heute ist sie bei mir zu Gast und erzählt uns, wie das passiert ist. Und ich spreche mit Dr. Robert Wunderlich, der sich für eine schnellere erste Hilfe einsetzt. Denn im Notfall nichts zu tun ist tödlich, sagt er. Willkommen bei Alpha und Omega. Frau Lonsdorfer, der 23. März 2025, das wird für Sie immer ein ganz besonderes Datum bleiben. Zuerst mal, weil Ihre Enkelin an dem Tag Firmung hatte. Wie haben Sie den Tag und auch das Familienfest erlebt?
Oh, das war alles sehr angenehm. Das Übliche, man ist in die Kirche gegangen, das hat sich begrüßt und anschließend essen gegangen natürlich. Fototermin war. Es war alles ganz normal. Also gar keine Probleme, nichts. Und wir sind dann abends nach Hause, ganz normal. Es war Sonntag, Tatort-Time, ja. Wir haben den Tatort geguckt und von dem weiß ich schon nicht mehr viel.
Na. Also das heißt, den Tag über ging es Ihnen gut?
Sie hatten ganz
körperlich
normal.
Überhaupt keine Beschwerden?
Nein, gar nichts. Überhaupt nichts.
Jetzt erinnern Sie sich dran, Sie sind nach Hause gegangen, haben angefangen, Tatort zu schauen. Was ist denn dann passiert? Nehmen Sie uns mal mit rein in den Moment.
Ich kann das bloß weitergeben, was mein Mann mir erzählt hat. Mhm. Ich habe mich wohl nicht wohlgefühlt. Das ist ein bisschen übel und erschöpft. Und ich bin dann wohl ins Bett, mich sehr bei Zeiten hingelegt, was auch nicht üblich ist für mich wohl. Und mein Mann ist da gleich hinterher, was er auch nicht immer macht. Er bleibt sitzen und guckt noch einen Film oder was auch immer. Und ich normalerweise auch, aber dieses Mal nicht. Und das kam meinem Mann seltsam vor. Und er ist hinterher, hat sich an mein Bett gesetzt und hat sich mit mir unterhalten. Und ich habe dann eben nicht mehr geantwortet.
Oh, bis zu welchem Moment erinnern Sie sich denn an den
Gar nicht
Abend?
Mehr. Gar nicht mehr. Ich weiß nicht mal mehr so wirklich, was das für ein Tatort war. Ich musste erst noch mal nachschauen, ja. Das weiß ich nicht mehr.
Und okay, das bedeutet, den Rest, den erkennen Sie jetzt nur aus Nacherzählungen.
Genau.
Was wurde Ihnen dann denn erzählt von Ihrem Mann? Er sitzt an Ihrem Bett, Sie antworten nicht mehr. Das muss ja auch irgendwie ein ziemlich krasser Moment für ihn so gewesen sein. Wie hat er da reagiert?
Er hat gesagt, ich habe nicht mehr geantwortet. Und ich bin dann blau geworden wohl und habe Schaum vom Mund, habe mich erbrochen wohl. Und er ist dann gleich ans Telefon und hat die 112 gerufen. Und er hat gesagt, er ist dann raus. Er hatte dann die Anweisung, Türen aufzumachen und Licht anzumachen. Und er ist raus, hat Türen aufgemacht, Licht an und dann ist der Malte, der erste Lebensretter, schon vor der Tür gestanden. Also 1 Minute und 58 Sekunden.
Wahnsinn, das ging richtig, richtig schnell.
Er ist richtig erschrocken und für ihn war das ein absoluter Albtraum. Dann ging das los, die haben halt reanimiert, dann kamen noch zwei andere dazu, zwei OP-Schwestern, nicht, die auch in meinem kleinen Kilchberg wohnen und die haben sich dann abgewechselt, bis dann der Notarzt kam und der war auch schon nach knapp 7 Minuten da.
Wahnsinn. 2 Minuten, nachdem der Notruf abgesetzt wurde, da wurde schon erste Hilfe geleistet. Ist so eine schnelle Reaktion, ist das üblich?
Also prinzipiell braucht der Rettungsdienst normalerweise länger. Also es gibt Hilfsfristen. Die liegen von Bundesland so ein bisschen unterschiedlich, zwischen 10 und 15 Minuten, je nachdem, wo man ist. Wenn natürlich gleich ein Fahrzeug in der Nähe ist, ja, dann kann das schon sein. Aber da muss schon sehr viel auch gut laufen und auch sehr gut laufen, dass man innerhalb von dieser kurzen Zeit als Rettungsdienst quasi vor Ort ist. Mhm. Da war es ja jetzt so, dass Ersthelfer dann da waren, die direkt in der Nachbarschaft gewohnt waren, was eine nicht unbedingt übliche Situation ist. Und damit sind natürlich die 2 Minuten oder 1 Minute 57, 58 enorm schnell.
Wie wichtig ist denn, dass die erste Hilfe so schnell auch passiert?
Essentiell. Also es gibt ja unterschiedliche Notfälle, zu der der Rettungsdienst alarmiert wird. Das kann ein Verkehrsunfall sein, eine allergische Reaktion oder sonst was. Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand, wie es jetzt hier war, also wenn quasi kein Blut mehr mit Sauerstoff durch den Kreislauf läuft, also auch Herz, Hirn und die Organe durchblutet, dann geht nach 3 bis 4 Minuten, kommt es zu irreversiblen Schäden im Gehirn, das heißt nicht wiederbringbaren Schäden in den Gehirnzellen. Und das ist natürlich ein Zustand, den man unbedingt vermeiden will. Und das ist natürlich mit so einer schnellen Eintreffzeit oder Reanimationszeit, Zeit, bis die Reanimation durchgeführt wurde, perfekt gelaufen.
Also das heißt, die 7 Minuten, die der Rettungsdienst gebraucht hat, um vor Ort zu sein, die hätten nicht gereicht.
Das ist schwer zu sagen. Also das kann man nicht seriös beantworten, weil es kann schon sein, dass ein Minimalkreislauf auch nach so einer Zeit noch da ist. Im Regelfall ist aber tatsächlich nach 3 bis 4 Minuten kein normaler Kreislauf mehr da. Und dann kommt es zu diesen Schäden und dann wäre natürlich 7 Minuten zu lang gewesen.
Was wäre denn dann konkret passiert?
Naja, also es kommt darauf an, wie schwer das die Schäden gewesen wären. Es kann natürlich da schon zum Tod dann auch kommen. Ne? Also wenn der Kreislauf steht, dann ist ein Organismus tot. Ja? Also dann ist es so, da kann wieder durch eine Reanimation wieder reaktiviert werden. Ja, das ist möglich. Aber dass man dann komplett ohne Schäden, ohne Gehirnschäden, also ohne einen neurologischen Schaden, wie man sagt, da rausgeht, das ist sicher nicht gewiss. Also es kann schon sein, dass es dann dort zu schweren Schäden oder auch zum Tod, wenn der Kreislauf nicht wieder in Gang gebracht worden wäre, kommen kann.
Frau Lohnsdorfer, da muss man ja echt sagen, Sie hatten Glück im Unglück. Ich glaube, hier stimmt der Spruch wirklich. Was ist denn das Erste, woran Sie sich dann wieder erinnern, als Sie im Krankenhaus aufgewacht sind?
Es dauert eine Weile gebraucht. Ja, ich kann mich nicht mehr an die Intensiv erinnern. Irgendwann bin ich auf der Chest Pain Unit zu mir gekommen. Also ich war vorher schon wach. Man hat mir erzählt, ich habe jeden gefragt, wo bin ich eigentlich? Ja, kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Ich kann mich nicht erinnern, dass mich meine Kinder besucht haben dann. Und erst eben auf der Chest Pain Unit. Und da gab es einen Pfleger, ja, der hieß Said. Und immer, ich hoffe, er sieht es irgendwann, der hat mir, weil ich habe so furchtbar Schmerzen gehabt beim Husten, das hat einfach wehgetan, durch die Reanimation und durch alles. Und da hat er mir ein Kissen in eine kleine Hülle gedrückt und hat sie mir gegeben, ich soll dagegen drücken, dann wird es Husten leichter und das stimmt. Oh. Das ist mein Engel gewesen, ja, also sie waren alle toll. Aber ich kann mich an so vieles überhaupt nicht mehr erinnern. Ich habe eine richtige Lücke. Mhm. Dann so nach und nach ist es dann gekommen.
Ist das typisch, dass man da einfach solche Erinnerungslücken hat?
Na klar, also mit dem Bewusstsein oder mit dem Kreislauf steht dann eben auch das Bewusstsein. Das heißt, dann erinnert man sich an nichts. Und das Rettungsteam, das dann auch wieder zum Kreislauf, also Maria wieder zum Kreislauf gebracht oder den Kreislauf wieder in Gang gebracht hat, das ist dann eben auch so, dass dann dort Sedierungen durchgeführt werden, also wie eine Narkose oder ein künstliches Koma, wie auch immer, um auch das Gehirn abzuschirmen, um den Organismus abzuschirmen, dass der eben auch Zeit hat, sich da wieder zu erholen. Und dann nach einer gewissen Zeit, wenn das denn möglich ist, weckt man den Patienten wieder auf oder macht einen sogenannten Aufwachversuch, ja, wenn dann das möglich ist. Das heißt, über die Zeit ist ganz klar, dass man sich da an nichts erinnert. Das ist ganz normal.
Wie hat denn Ihre Familie reagiert? Also stelle ich mir auch wild vor. Man hat noch gefeiert und dann plötzlich passiert sowas. Was hat Ihre Familie gesagt?
Also meine Töchter haben gemeint, das war die schlimmste Nacht in ihrem Leben.
Ja, das glaube ich.
Ja, und meine große Enkelin, die hat das mitbekommen. Die konnte dann auch nicht schlafen. Die ist dann sogar, obwohl die ja schon 15 mittlerweile ist, zu den Eltern ins Bett. Und meine kleine Enkelin, die war ganz trocken. Die hat gesagt, oh Gott sei Dank habe ich geschlafen. Da habe ich das nicht mitgekriegt. Aber die haben mich dann in der Klinik besucht. Die Kinder, also die beiden Mädels, die sind so glücklich gewesen, mich zu sehen. Das Ding war, dass ihre andere Oma kurz vorher erst gestorben ist. Das ist dann natürlich nochmal, Also es war sehr emotional. Und mein Mann, der hat da lange dran zu kauen gehabt. Als ich dann zu Hause war, ist er nach dem Klinikaufenthalt nach Hause gekommen bin. Und ich habe mich hingelegt, stand der nach 2 Minuten neben meinem Bett und hat mich gefragt, wie es mir geht. Ja.
Das glaube ich. Was war denn so ein Moment, in dem Ihnen klar wurde, hey, ich bin gerade knapp dem Tod entgangen? Gab es diesen Moment?
Das hat sich wahrscheinlich ziemlich lang gezogen. Zuerst habe ich gesagt, ach, ich habe überlebt und wie toll. Und dann kam dieses, man muss mir helfen. Ich stehe auf der anderen Seite normalerweise. Nicht ich, man muss mir, nicht, das konnte ich gar nicht fassen. Und erst vor vielleicht 2 Monaten habe ich ein richtiges Tief gehabt. Es ist alles zu Bewusstsein gekommen, da ging es mir gar nicht gut, aber mittlerweile ist es vorbei. Und aber das mit dem ein anderer Professor von der Klinik, der hat dann zu mir gesagt, du Maria, du hast 47 Jahre lang für anderen geholfen, jetzt darfst das du auch mal, das darf man dir auch mal helfen. Auch damit komme ich nicht klar.
Sie waren 47 Jahre Krankenschwester.
Ja, genau.
Wie verarbeitet man denn so ein Erlebnis?
Ob man das wirklich verarbeiten kann, weiß ich nicht. Das muss man als gegeben hinnehmen und einfach dankbar sein, dass man das... Also ich bin unglaublich dankbar. Der Malte, die Inken, die Steffi, dann der Notarzt, den kannte ich ja auch nicht. Der hat mich aber, ich muss so fürchterlich ausgeschaut haben, der hat mich nicht erkannt. Nicht? Und ich glaube nicht, dass man das so wirklich so einfach verarbeitet.
Haben Sie körperliche Folgen noch?
Nö, eigentlich nicht. Nö, also manchmal denke ich, ich vergesse so viel, aber ich glaube, das war vorher schon da.
Was hat Ihnen denn in der Zeit besonders im Krankenhaus auch Kraft gegeben?
Also diese, gerade so einer wie dieser Seid, ja, dass ich gemerkt habe, man hilft mir. Ja, man hilft mir und man meint es ehrlich mit mir. Und das war mir wichtig, auch die Ärzte, ja. Da gab es so einen... ich weiß nicht, was ein dunkelhäutigen Arzt, ich weiß nicht, wie er heißt, der war so lieb zu mir. So, also die waren alle total lieb. Es waren eigentlich alles Engel. Ja, ich habe nichts Negatives erfahren, gar nichts. Und das hat mir, glaube ich, die meiste Kraft gegeben. Nee, vielleicht auch, die erwarten von mir, dass ich jetzt wieder aufstehe. nee, das war schon die Hilfe von den anderen.
Und man muss ja wirklich sagen, dass Sie unglaublich viel Glück hatten, so schnell Ersthelfer an Ihrer Seite zu haben. Das hat es letztendlich ja ermöglicht, dass Sie überhaupt überlebt haben. Ich meine, 90% solcher Fälle enden tödlich. Das Gesundheitsministerium, das schätzt, wenn sich mehr Menschen in Deutschland die Herzdruckmassage zutrauen würden, dann könnten jedes Jahr um die 10.000 Leben zusätzlich gerettet werden. Und man muss sagen, im internationalen Vergleich stehen wir Deutschen nicht besonders gut da, was das angeht. Wie erklären Sie sich das? Warum sind wir da so schüchtern?
Also es ist wirklich schwer zu erklären, ne? Also weil man bekommt es beigebracht, man bekommt es bei seinem Führerschein beigebracht, aber ich denke, dass es ein wichtiger Punkt ist natürlich, dass man das auch weiter üben muss und auch die Berührungsängste verlieren muss einfach, ja. Man kennt es vielleicht aus Filmen oder aus Erzählungen, da kann man was kaputt machen, da geht eine Rippe kaputt. Hört sich jetzt brutal an, aber das ist tatsächlich im Verhältnis zu dem, dass man versterben könnte, dass jemand verstirbt, natürlich eine Kleinigkeit, ja. Oder man, wenn irgendwas nicht richtig läuft, dann wird man verklagt oder keine Ahnung was nicht alles, ja. Also da gibt es so ganz befremdliche Ängste, einfach die man da hat, die einfach überhaupt gar nicht zutreffen. Und das ist natürlich, was extrem wichtig ist, dass man es auch immer wieder üben muss, also die Herzdruckmassage. Beatmung kann man machen. Also entweder Mund-zu-Nase-Beatmung oder mit dem Beatmungsbeutel. Aber das ist nicht das Entscheidende. Auch in den neuen Reanimationsleitlinien ist ganz klar der Fokus auf der Herzdruckmassage. Und das ist das, was den Minimalkreislauf, also die Durchblutung, die Minimaldurchblutung der Organe am Leben hält. Und das ist entscheidend. Das muss auch jeder können. Das heißt, die 2 Punkte sicherlich, regelmäßiges Training, ja, und die Abnahme oder das Ablegen von Berührungsängsten und die Angst davor, was falsch zu machen. Weil, wenn jemand verstorben ist, wenn jemand reanimationspflichtig ist, dann wird das sicher den Tod bedeuten, ja. Und wenn man was tut, um da entgegenzuwirken, ja, dann besteht zumindest noch eine Chance, dass der Mensch überlebt. Und das hat die Maria und die Geschichte von Maria ganz klar gezeigt. Ja. Und das ist auch wirklich was, was wir natürlich gerne als Beispiel nehmen. Ja. Als eine der Geschichten, die eben zeigen, da ist es notwendig gewesen. Und da haben drei junge Menschen wirklich zum richtigen Zeitpunkt genau richtig reagiert und ohne Berührungsängste genau das Richtige getan.
Naja, jetzt haben die ja richtig reagiert. Würden Sie auch sagen, hey, mach lieber was falsch, bevor du gar nichts machst? Weil ich glaube, die Angst haben viele und also die kann ich total nachvollziehen. Ist es besser, ich sag mal, irgendwas zu machen, als gar nichts zu machen?
Hundertprozentig. Also das will ich auch ganz klar sagen. Wenn man ein bewusstlosen Menschen sieht, ja, dann kann man auch die Atmung überprüfen, aber auch das ist nicht entscheidend. Ja. Wenn man den bewusstlosen Menschen sieht, dann direkt den Notruf wählen, die Rettungsleitstelle. Dann gibt es sowas, das nennt sich Telefonreanimation. Das heißt, die Leitstellendisponenten, also die Menschen, die Leitstellen auf den Leitstellen arbeiten, sind darauf angewiesen, beziehungsweise weisen die Anrufer an, eine sogenannte Telefonreanimation durchzuführen. Das heißt, nochmal die Atmung zu überprüfen und wenn eine nicht stabile Atmung oder keine Atmung zu erkennen ist, ja, dann weisen die diese Herzdruckmassage an. Und das ist dann das wirklich Entscheidende. Und da bekommt man ja auch die Hilfe. Bei Maria war es so, dass ihr Mann dann gesagt hat, naja, ich bin froh, dass ich telefonieren kann, geschweige denn reanimieren. Das hat er uns auch schon ein paar Mal erzählt, ja, weil er wirklich so aufgeregt war. Ja. Und da hat der Leitstellendisponent gesagt, alles klar, dann geh nach draußen, mach das Licht an, mach die Türe auf und dann kam schon der erste Retter dann dazu. Also wirklich zu reagieren und den Notruf zu wählen oder dann auch schon direkt mit der Herzdruckmassage anzufangen, weil kaputt machen kann man tatsächlich nicht mehr viel tatsächlich in dem Moment.
Also das heißt, ich werde da auch durchgeführt, wenn ich da jemanden am Telefon habe, dann sagt mir jemand auch, was ich machen soll. Jetzt hatten Sie gerade das Beispiel genannt, wie ich das mache, wenn ich jetzt jemand bewusstlos vorfinde. Wie mache ich das, wenn ich zum Beispiel auf einen Autounfall treffe? Was tue ich dann?
Exakt das Gleiche, ja. Also einen Überblick über die Situation sich verschaffen und dann die 112 wählen, ja. Und dann mit Maßnahmen direkt an den Patienten anfangen, wenn man sich nicht selbst in Gefahr bringt, ja. Das ist auch wirklich wichtig, den Notruf zu wählen, weil wenn man den Notruf nicht wählt, ja, und dann anfängt zu reanimieren und dann alleine ist, ja, dann bleibt man im Zweifel eben auch allein. Deshalb ist es extrem wichtig, Situation erfassen, Notruf wählen und dann die ersten Maßnahmen durchführen. Das ist bei einer Reanimation so, aber auch beim Verkehrsunfall.
Jetzt haben Sie so lockerflockig gesagt, naja, da kann dann schon auch mal so eine Rippe brechen. Was ist denn, wenn ich jemand verletze oder da wirklich was kaputt mache? Habe ich dann rechtliche Konsequenzen in irgendeiner Form zu befürchten?
Nein, Ersthelfer sind geschützt. Also das ist quasi die im Rahmen der Gefahrenabwehr ist jeder Ersthelfer rechtlich geschützt. Das heißt, wenn man etwas nicht richtig durchführt als Laie beziehungsweise vielleicht auch Besitz oder es zu einer Verletzung kommt im Rahmen dieser Erstversorgung, im Rahmen dieser Schadensabwehr der Reanimation ist in dem Fall, beziehungsweise Abwenden von Gefahr für Leib und Leben, dann ist jeder Ersthelfer rechtlich geschützt und muss keinerlei Konsequenzen rechtlicher Natur damit rechnen.
Das wurde ich gefragt von einer Helferin, der Inken, ob ich mir eine Rippe gebrochen hätte oder so. Sie hätte bei der Reanimation, wäre sie so heftig auf mich draufgestiegen, dass alles gekracht hätte. Aber ich muss sagen, ich lebe. Hallo? Was? Egal, welche Rippe gebrochen wäre. Ja. Ist aber nicht.
Ja. Absolut. Wie hat sich denn Ihre Sicht aufs Leben verändert dadurch?
Meine Sicht. Also man wird bescheidener, man wird viel bescheidener, weil einfach die Natur zum Beispiel, das zu sehen, Deutschland, die Welt ist völlig, die sieht man im Fernsehen und alles, man braucht diesen Luxus nicht und einfach zurücklehnen, zu sehen, was man hat und wie schön das alles ist. Das ist eigentlich alles. Also groß, ich kann da gar nicht viel Großes sagen. Es ist einfach, ich bin froh, dass ich lebe und unglaublich dankbar. Ich habe einen Sonnenuntergang gesehen in Mekpom. In meinem Urlaub jetzt, es war ohne Worte.
Also einfach eine größere Dankbarkeit ist da.
Total.
Ja. Das war ja jetzt nicht nur ein glücklicher Zufall, dass Ihre Nachbarn so schnell bei Ihnen waren und erste Hilfe leisten konnten, sondern da war eine Ersthelfer-App im Spiel. Herr Wunderlich, Sie betreuen diese App. Die App heißt Die Region der Lebensretter in Tübingen. Was hat es denn damit auf sich? Wie funktioniert denn diese App genau? Wie können dann Menschen innerhalb von weniger als 2 Minuten bei einem Notfall direkt an Ort und Stelle sein?
Also Region der Lebensretter ist eine von unterschiedlichen Systemen. Die haben wir jetzt bei uns in Tübingen. Es gibt auch andere noch. Und in Baden-Württemberg ist das ein relativ weit verbreitetes System. System deshalb, weil es eben nicht nur die App ist, sondern da ganz viel dahinter steht. Ja? Das heißt, die Rettungsleitstelle alarmiert natürlich ganz normal den Rettungswagen, den Rettungstransportwagen und den Notarzt, Notärztin, zu so einem Einsatz. Gleichzeitig ist aber auch so, dass über Alarmserver dann geschaut wird, welcher registrierte Helferin ist in der Nähe von dieser bewusstlosen Person oder von dem schon gemeldeten Reanimationszustand. Und dann wird geschaut, wer da am schnellsten hinkommt und wer auch vor dem Rettungsdienst eintreffen kann, um eben diese Zeit, bis der Rettungsdienst eintrifft. Wir haben gesagt, da waren 7 Minuten jetzt bei Maria, vielleicht sind es auch mal 10 oder 12 Minuten. Und dann gleichzeitig geht Hirngewebe nach 4 Minuten schon zugrunde. Das heißt, wer kann diese Zeit eben überbrücken? Ja? Und dann werden dort 4 Helfer in den Einsatz geschickt. 2, die direkt an den Schadensort gehen, also zur reanimierenden Person. Eine, der noch einen Defibrillator holt. Ne? Das heißt, auch der wird dann kartiert und dann wird der Retter über diesen Defibrillator geschickt. Und der 4. kommt als Rettungsdiensteinweiser und weiterer Unterstützer eben auch an die Einsatzstelle. Und die führen dann erstmal die Reanimationsmaßnahmen durch und überbrücken die Zeit, bis der Rettungsdienst da ist. Das Weitere ist, dass es medizinische Profis sind, die sich da registrieren können, ja, beziehungsweise Mitglieder von Blaulichtorganisationen, auch Feuerwehr oder Polizei mit Zusatzqualifikationen können das machen. Oder Menschen, die in der Klinik arbeiten, die in der Hilfsorganisation sowieso tätig sind, können sich da registrieren. Das heißt, die wissen, was sie tun und können dann so ganz gezielt in den Einsatz gehen, wenn es zu so einem Kreislaufstillstand eben kommt.
Jetzt sagen Sie, da können sich medizinisch qualifizierte Personen registrieren. Warum nicht auch Laien? Weil die Dringlichkeit, dass sofort gehandelt wird, ich glaube, die kam rüber. Ja. Warum kann sich da dann nicht jeder registrieren?
Damit man die Qualität auf jeden Fall gewährleisten kann. Und was aber natürlich eine essentielle Rolle spielt, um diese Reanimationsmaßnahmen auch in die Breite zu bringen, ist eben auch eine Ausbildung für Laien. Die werden jetzt erstmal nicht über die App, losgeschickt, aber das bildet natürlich die Grundlage. Ja? Wenn Marias Mann jetzt in Reanimationsmaßnahmen jedes Jahr geschult worden wäre, dann hätte er vielleicht auch gesagt, alles klar, dann fängt er auch schon direkt mit der Reanimation an. Oder wenn es natürlich an einem öffentlichen Ort ist oder was auch immer, ne? Jetzt nicht unbedingt nur in Tübingen, wo jeder Zweite irgendwann in der Uniklinik arbeitet, sondern vielleicht auch weiter in anderen Landkreisen, wo es eben nicht so ist, dann ist man natürlich auch auf die Laienreanimation angewiesen. Und deshalb sind das 2 Elemente. Das eine über so eine Smartphone-basierte Ersthelferalarmierung mit medizinischem Hintergrund, aber hundertprozentig auch die Ausbildung für Laien, dass man hier weiter in die Breite gehen kann.
Diese Anbindung von der App an die Leitstelle, die kostet 20.000 bis 30.000 Euro pro Jahr. Wer zahlt das aktuell?
Und das ist wirklich eigentlich ganz schrecklich, ja, weil das nämlich, man könnte meinen, das ist eine Gesundheitsversorgung, das müsste von Krankenkassen übernommen werden, von Kostenträgern übernommen werden, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Ja. Also es ist so, dass das davon abhängig ist, wer genügend Spenden in einem Landkreis zusammenbringt, damit diese 20.000, 30.000 Euro im Jahr eben eingebracht werden können, dass so ein System eben läuft. Ja. Und wenn man sich das mal vorstellt, im Verhältnis dazu zu einem Patienten auf der Intensivstation, ja, der nach einer vielleicht nicht komplett erfolgreichen Reanimation, wie es jetzt bei der Maria in diesem Fall war, dort längere Zeit auf der Intensivstation verbringt, Wochen, Monate vielleicht, dann vielleicht beatmet werden müssen und so weiter, dann sind diese 20.000, 30.000 Euro überhaupt ein Nichts. Und da ist es komplett unverständlich, warum das eben tatsächlich nicht von Krankenkassen übernommen wird und das tatsächlich auf Spender, auf Organisationen, kirchliche, nicht kirchliche, Rotary Club, bei uns war es der Landkreis, die Stadt und so weiter, angewiesen ist, dass das Ding überhaupt funktioniert.
Wenn Sie eines ändern könnten, nur eine Sache, um die Überlebensraten in solchen medizinischen Notfällen in Deutschland sofort zu verbessern, was wäre das?
Nur eine Sache, ne? Also ich hätte zwei. Also die eine Sache wäre sicherlich, dass diese Ersthelfersysteme komplett getragen wäre, dass sich da keiner Gedanken über die Finanzierung machen müsste.
Paul, und
die zweite auch?
Sie sagen Sie die zweite noch.
Alles klar, die zweite ist eine flächendeckende Ausbildung von Kindesbeinen an, dass das Reanimieren wirklich die Berührungsängste verliert.
Paul Lundstorff, wie ist es bei Ihnen? Sie haben ja selber erlebt, wie wichtig das ist, dass Erste Hilfe funktioniert. Was würden Sie sich wünschen, dass das Thema mehr ins Bewusstsein von uns allen rückt?
Ich kann mich dem nur anschließen. Ich finde es wichtig, dass man damit schon im Kindergarten anfängt. Dass man schon im Kindergarten anfängt zu lernen, was Überleben, was Erste Hilfe heißt, was Reanimation heißt. Das kann man gut üben. Nicht? Und dann in der Schule weiter, als Schulstunde weiter. Für das Ganze ist so wichtig. Und ja, das wäre mein Wunsch.
Ich danke Ihnen beiden fürs Dasein, fürs Erzählen, aber auch für den sehr klaren Appell. Ich glaube, der kam an. Dankeschön. Danke auch an Sie fürs Dabeisein.
Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel TV und auf YouTube. Weitere Infos findest du auf kirchenfernsehen.de und auf redaktion-kipp.de. Wenn du Fragen, Wünsche oder Feedback hast, schreib uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.